Richard, wo erreiche ich dich?
Herzlich willkommen zur Hausmeisterfolge von Richard, wo erreiche ich dich? Das ist das, wo wir... Nee, das ist die Folge, wo wir ein bisschen abseits von Richard und Markus sprechen und ihr uns vielleicht mal ein bisschen besser kennenlernen könnt und unsere Themen, die uns abseits von Richard und Markus auch interessieren. Und bei mir ist natürlich wie immer
Ingmar Stadelmann, der, wo wir auch ganz lange Sätze sagen kann, wenn das hier die Hausmeisterfolge ist. Sehr gut. Sehr schön.
Ja, da kommen wir doch gleich mal zur Feedbackrunde. Wir werden halt sehr häufig kritisiert, dass wir Namen falsch aussprechen. Und es war natürlich die Hans Eisler Musikschule und nicht die Kurt Eisner. Also ich habe Eisner gesagt. Kurt Eisner hat 1918 nämlich die Novemberrevolution in München angeführt. So, den hatte ich verwechselt.
Wer weiß es nicht. Ja. Siehst du, das weiß man doch.
Ja, so. Ja. Und du, wie hieß der Sänger noch von dieser Band?
Kurt Cobain. Es war aber auch wirklich früh einfach. Meine Zunge war noch lahm. Ja. Deswegen habe ich aus Versehen Kurt Cobain gesagt. War natürlich Kurt Cobain. Kurt Cobain. Ja, der Mann mit zwei gleichen Beinen.
Ja, aber man darf auch einen Hamburger, Norddeutschen und einfach jemanden aus dem Osten auch nicht bitten, Namen anständig auszusprechen.
Das ist aber ich warte immer noch drauf, dass du das schöne KI-Bild erstellst von Richard David Precht, wie er bei MTV Unplugged singt.
Ja, doch, richtig, genau. Da warte ich auch noch drauf. Dementsprechend, ja, schreibt uns immer gerne, wenn wir irgendwas falsch sagen. Das ärgert mich zwar immer.
Mich nicht.
Nee, dich amüsiert das mehr.
Mich amüsiert das sehr, ja. Es ist ja so ein Störer, bei dem Leute hinhören und tatsächlich steigert das ja. Es gibt ja Podcasts, so mal aus der Interna gequatscht, die machen ja so Fehler mit Absicht rein. Auch technische Fehler sorgen dafür, dass Leute interagieren oder Sachen besonders wahrnehmen. Also ich habe neulich mit jemandem geredet, der auch Podcasts und Livestreams produziert und die sagen, die haben zum Beispiel bei so einem, der hat so einen Sido-Stream auf Twitch produziert und haben sie halt irgendwann festgestellt, wenn sie da so technische Fehlerchen reinmachen, nur so Kleinigkeiten, Bild verrutscht kurz oder Störung oder Knistern, dann steigert das die Reichweite von diesem Ding ins Unfassbare, weil Leute halt anfangen zu interagieren und zu schreiben, der Ton ist gerade komisch, das Bild ist komisch.
Ja, ich weiß, ja, es ist zu laut, es ist zu leise. Aber das ist natürlich die Live-Interaktion. Das ist bei uns, geht's einfach nur Leuten auf den Sack und die schreien dann halt in die, ich kenne das auch selber, Kollege von uns, Bastian Bielendorfer, sagt immer Elon Musk. Der sagt, anstatt Elon Musk sagt er immer Elon Musk. Ja. Und wenn ich den höre im Podcast, dann schrei ich los, es heißt Elon!
Ja, siehst du?
Und so,
das funktioniert schon. Und ich habe da mal eine Frage Kalkofe zu Gast gehabt und da hatten wir so ein bisschen Mikrofonprobleme und wenn ich mir so die Statistikauswertung angucke von dem Ding, guck so drauf und siehst den Verlauf, wie die Leute ja gucken und da gibt es einen riesen Ausreißer nach oben. Und ich dachte, was haben wir denn da gemacht, dass die Leute, dann klicke ich da drauf, dann ist das die Stelle, wo das Mikrofon getauscht werden muss. Das gucken sich die Leute zweimal an.
Ja, beziehungsweise sie springen dann zu der Stelle. Ne? Das heißt, sie wissen, dass der Ton, gucken, wie ist der Ton die ganze Zeit noch so schlecht? Weil die erste Viertelstunde ist ein bisschen anstrengend, weil das Publikum auch so laut ist gegenüber den anderen. Guckt euch das mal an. Den YouTube-Kanal Ingmar Stadelmann, den verlinken wir einfach auch mal in den Shownotes mal.
Ja, sehr gerne.
Und das ist eine schöne Folge. Ich mag das auch.
Ja, war sehr gut. Also ich habe Kalko war auch ein geiler Typ einfach, ne? Auch ewig am Start und so. Und auch so einer der Kandidaten, wenn man sich das so alles anhört, was der so gemacht hat, einfach ein unfassbares Arbeitstier. Also unfassbares Pensum, wenn du dir, also es geht von einer Show in die nächsten, von einem Konzept ins nächste oder diese ganze Mattscheibennummer, die macht er ja im Prinzip über 30 Jahre mit wechselnden Sendern.
Ja, aber so. wie es halt dazu gekommen ist, ist halt sehr spannend. Ne? Also wie er da so als Student beim Radio angefangen hat, das macht schon richtig Spaß. Andererseits, du machst ja auch eine ganze Menge für Mutti. Letzte Folge hat viele Leute bewegt, mich auch.
Denn, ja, war ja bewegend.
Ja, die Folge, die jetzt von Sonntag auf Montag rausgekommen ist, ist ein Abschied an ein Familienmitglied von dir, würde ich fast sagen.
Ja, unsere schwule Katze hat sie von dann gemacht. Hubert, der Kleinspitz, ist gegangen. Interessanterweise auch, also Na gut, man sagt ja, also so Wölfe und so entfernen sich von der Herde zum Sterben, ne? Und du hat im Prinzip auch so ein bisschen, die beiden Muttis haben Paris Urlaub gemacht und da hat er sich gesagt, jetzt ist der Moment, wo ich in Ruhe gehen kann. So, also das Problem bei Hubert war immer, ich meine, eigentlich wären so Spitze relativ alt, ne, weil die, also wenn es jetzt ein Reihenrassiger ist, relativ stabil sind so körperlich und so weiter. Und bei Hubert haben wir halt das hat glaube ich 7 Jahre gedauert, dann haben wir festgestellt, dass er einen angeborenen Herzfehler hat. Und ab da hat die Ärztin halt eigentlich immer gesagt, man weiß gar nicht genau, wie lange das jetzt hält oder nicht. Es gibt Medikamente, um das irgendwie einzupflegen und so. Und dafür war das jetzt dann doch relativ lang, ne? 13 ist halt 13 Jahre alt geworden und hatte einfach ein geiles Hundeleben, muss man so sagen. Und für mich war das jetzt, war für mich schon oder ist für mich auch weiterhin bewegend, weil der steht sozusagen für ein komplettes Kapitel meines Lebens, ne? Das ist das Krasse. Das wird dann, kennst du wahrscheinlich auch, ne?
Ja, ich kenne das gut, ja. Also bevor ihr uns schreibt, das heißt bei Wölfen nicht Herde, sondern Rudel.
Ja, sehr gut, sehr nur gut, sehr kurz, gut.
Dass ich aufgepasst habe.
Ja. Sehr gut.
Die Herde Hunde.
Die Herde Hunde, vom Rudelhunde, genau.
Ja. Ich hab's,
also wie gesagt, der war jetzt vor 13 zwei Jahren
gehabt, ne? Genau.
Genau, bei dir war es ein Boxer, ne?
Ja, und hier war auch 13, ja. War auch 13 Jahre. Und das sind so, na, man sagt ja immer, dass man sich so zweimal oder alle 7 Jahre halt verändert und auch das Leben sich einmal so häutet. Und das ist dann so eine Begleitung durch zwei Lebensphasen durch, die man mitgemacht hat. Das ist schon richtig lang.
Ja, und Hubert kam halt in mein Leben just in dem Zeitpunkt, wie ich eigentlich das richtig selbstständig gemacht habe. Also als ich meine festen Jobs an Nagel gehangen habe und Bühnenkünstler geworden bin, also Selbstständiger und dann mit zwei Polen zusammengezogen bin und so weiter und so einen ganz speziellen Lifestyle quasi gelebt habe, so ein Leben, über das man in Talkshows immer ausgefragt wurde. Und der war halt einfach wahnsinnig oft bei vielen Dingen vorbei, weil der halt im Gegensatz zu anderen Hunden mit Publikum nicht, also es hat ihn nie nervös gemacht, wenn viele Menschen da waren und so weiter. Fand er eher geil, weil er halt, wie gesagt, ich hab's ja erzählt, immer nur, der kannte auch immer nur Liebe, weil die Leute ihn ja auch immer nur, wenn sie ihn gesehen haben, niedlich fanden und gestreichelt haben.
Natürlich.
Keinerlei Aggression und so. Und das ist schon krass. Das ist so ein, so, dass der so ein, der hat so einen ganzen, sagen wir mal, meinen ganzen Karriereschub begleitet.
Und wenn du das sagst, dass du vorher festangestellt warst, dann warst nicht in der Spedition am Schreibtisch, sondern
naja, Privatradios ähnlich.
Ja, klar. Aber für alle Leute, die das, deine Geschichte da nicht kennen, ist halt, war das nicht so, dass du jetzt irgendwo aus so einem Speditionsbetrieb als, weiß ich nicht.
Nee, wer das genau wissen will, der kann, ich glaube, da haben wir in der ersten, als du mich das erste Mal zu Gast hattest bei
Das Ziel ist im Weg.
Das Ziel ist im Weg, haben wir da relativ ausführlich drüber gesprochen.
Genau, wo wir uns da das erste Mal, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt in diesem Bus. Das
genau.
Wie du eigentlich dazu geworden bist, was du heute
bist.
Bin. Ja,
genau.
Und Hubert war ein Teil davon.
Genau, und Hubert war Teil davon, also von dieser Veränderung. Und da hängt halt so viel dran. Wie gesagt, dieses Konstrukt mit meiner Freundin damals und ihrer besten Freundin, diese Wohnung, die wir hatten, diese 2-Etagen-Wohnung mit 2 Eingängen verbunden, so eine Maisonette-Wohnung. Da hat der Hund halt perfekt reingepasst. Das ist so genau sein Style gewesen oder deswegen passte der so gut da rein. Und dieses Leben in der Form ist ja gar nicht mehr, weil diese Wohnung habe ich nicht mehr, diese Beziehung habe ich nicht mehr. Aber das ist eigentlich alles genauso friedlich, wie er jetzt gegangen ist, hat sich das alles sozusagen friedlich verändert. Aber es ist halt trotzdem so ein Abschied davon, ne? Man ist trotzdem irgendwie, hat man diese 13 Jahre jetzt eigentlich mit dem Hund dann abgeschlossen.
Ja, also ich habe das, wie gesagt, ja in anderer Form dann auch erlebt. Ich meine, ich hatte die Verantwortung quasi für den Hund ganz alleine. So bis zum Ende, von Anfang bis zum Ende. Und wenn du dann auch siehst, täglich siehst, wie der Hund sich verändert und das Alter dann kommt, ne? Boxer werden ja nicht so alt. Dann ist es auch ein ganz großer Teil, ist dabei auch Erlösung von dieser Verantwortung. Ne, damit kommen einige Menschen aber auch gar nicht klar. Also wir haben ja auch viele Zuschriften bekommen, beziehungsweise Kommentare zu der Folge, dass es anderen Menschen auch so geht. Und ich finde es bei mir so spannend, dass ich werde halt immer gefragt, und jetzt noch wieder ein Hund? Wo ich sage so, nee, warte mal, ich bin gerade auch eine Verantwortung los. Die nächsten 5 bis 10 Jahre kann ich einfach, wenn du jetzt morgen sagst, komm, zieh mal zu mir nach Berlin für eine Woche und ich bin da und es gefällt mir und ich sag, ach komm, ich hänge noch eine Woche dran, dann muss ich nichts planen. Ne? Also vorher musste ich immer planen, kann der Hund mitkommen? Wie mache ich das? Muss ich Essen mitnehmen oder muss ich dir zu einem Hundesitter gehen, wenn ich Produktionen hatte und so weiter? Und das ist dann auch eine große Befreiung. Also natürlich ist das ein Zugewinn, so ein Tier bei sich zu haben, aber eben auch die Verantwortung ist eben auch echt viel Arbeit.
Das ist so, ja, genau. Ich meine, ich habe, wie gesagt, den Vorteil gehabt, dass er eben 2 Muttis hat. Eigentlich hat er ja noch mehr gehabt. Es gibt so einen ganzen großen Kümmererkreis eigentlich, den der hatte, wo er dann auch oft war, weil Leute ihn dann halt einfach toll fanden und gefragt haben, kann er mal ein Wochenende hierher, kann er mal ein Wochenende hier? Und dann war das tatsächlich so, dass es im Prinzip, sagen wir mal, so 2, 3 Anlaufpunkte gab, wo der hin konnte und dann auch gerne war. Und der war auch total fein damit. Also das Einzige, was der halt überhaupt nicht konnte, das ist, glaube ich, so ein bisschen sein Kindheitstrauma, weil er da in dem Hof, wo wir ihn rausgeholt haben, Warschau, irgendwie weggesperrt war eigentlich, weil er der letzte Welpe war, den keiner haben wollte. Der konnte halt gar nicht alleine sein. Also zu gar keinem Zeitpunkt.
Ja, das ist, so. Ja.
Das war krass.
Habe ich eine Meinung zu, das kann man jedem Hund beibringen, muss man nur, aber wie gesagt, das ist
wir haben das auch,
jetzt also es auch ist schon auch zu spät, würde ich geworden. Sagen.
Jetzt wird das auch nichts mehr. Knapp zu spät, richtig.
Deswegen komisch, jetzt kann halt er alleine sein.
Jetzt kann er irgendwie gut alleine sein. Also das ist auch besser geworden. Am Anfang war er halt wahnsinnig hysterisch und so weiter. Die letzten Jahre ging das dann, beziehungsweise er war auch nie wirklich allein, weil dann war irgendwie noch ein anderer Hund dabei, weil sie dann immer zusammen abgehangen haben mit seinem kleinen weißen Freund. Und dann ging das auch. Aber so ganz alleine in der Wohnung, das war immer irgendwie, das war eine riesige. Also ich habe bei anderen Hunden auch so nie erlebt, ehrlich gesagt. Es gab Hunde, ich kenne ja ein paar Hunde oder habe ein paar Hunde rund um mich herum gehabt, die haben dann auch irgendwie ein Problem, wenn sie mal allein sein mussten, haben die halt irgendwie gebellt oder so, aber er ist halt völlig hysterisch geworden, ist in der Wohnung hoch und runter und hat also ganz, ganz.
Wenn ihr da Erziehungstipps haben wollt, ich weiß hundertprozentig, wie das geht. Ansonsten stellen wir uns natürlich auch die Frage, Richard und Markus. Haben die Haustiere, beziehungsweise haben sie Haustiere gehabt? Was für Haustiertypen sind sie?
Also bei Richard wissen wir ja, da gibt es irgendwas mit Fischen noch, ne? Haben wir ja schon mal gelernt.
Ja, aber Vögel werden nicht so gut tot. Bei ihm aufgehoben.
Ja, tot. Ich wollte gerade sagen. Ja,
das ist halt die
Vögel
Frage.
Vögel eher tot. Und dann, bilde ich mir das ein oder hat er irgendwie auch mal erzählt, dass er mit Pflanzen gut kann und redet?
Ja, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber ich glaube, Fische, ein Aquarium ist bei ihm vorhanden. Ja. Was ist denn mit Markus? Also hat Markus...
Also Markus ist schon ein Hundemensch, oder?
Würde ich auch sagen, ja.
Ja, möglichst großer Hund.
Nee, ich also keine sehe kleinen. Da einen Jack Russell. Der hat sich einen Jack Wirklich? Russell zugelegt, ja. Weil er dachte, das ist ein praktischer Hund und ist ja klein. Und dann wahrscheinlich auch gleich einen Rüden genommen. Und der hat so einen richtig nervigen Jack Russell. Sag ich.
Echt? Ja. Also ich hätte sonst auf was wirklich Großes getippt oder halt so ein Pitbull, irgendwas, was sich so verbeißt wie er als Journalist, weißt du?
Ah, naja, nee, das glaube ich nicht. Dann eher so Pudel, den man auch frisieren kann, der gut aussieht. Und ich kann es mir vorstellen, dass er dann auch so, weil der hart ja auch nicht, ein Pudel, das ist wichtig für die Wohnung. Ich glaube,
ein Riesenpudel steht ja bei meiner neuen Madame auf dem Zettel, ne? Das droht mir ja noch, so ein Riesenpudel. Ja.
Ich glaube, Markus ist ein sehr reinlicher Typ. Der hat auch so weiße Sofas und also nicht, dass ich das wüsste, sondern in meiner Fantasie. Und da dürfen keine Hundehaare drauf sein. Also aber ich glaube, dieses mit dem Hund spazieren gehen und sich mit anderen Hundehaltern zu unterhalten. Wo er dann auch sitzt und so mit dem Zeigedaumen sagt: So, mein Punkt ist ein anderer.
Ja. Sie, und das muss man sich mal vorstellen, haben keine Tüte dabei.
Ja. Meinst du, Markus hat auch immer so zwei, drei Kotbeutel in seiner Anzugtasche, die er noch vergessen hat, weil er schnell mit dem Hund raus musste, während er in der Sendung ist. Und dann knistert das immer geil. So heimlich, aber man hört es nicht im Mikro, aber die anderen Gäste hören das. Das kann natürlich aber sein.
Du meinst unbenutzte Kotbeutel, oder?
Ja, klar, natürlich. Unbenutzt. Ja.
Ich dachte, er hat die Hundescheiße von seinem Hund mit in der Sendung.
Das kann natürlich auch sein, dass man das vergessen hat. Aber nee, vielleicht knistert das immer so in der Hose und man hört es
ja, das, also nicht. Sie sind schon also klassisch, ne, muss man schon sagen. Also bei Richard könnte ich mir, wie gesagt, immer noch so ausgefallene Tiere auch vorstellen. Also Fische schon.
Ja, Leguan.
Ja, Lego und so ein, wie heißen die, Badagam und Schildkrötentyp.
Badagam? Bartagame.
Ja, ja, oder so.
Das, möglichst Englisch aussprechen. Birdagam.
Badagam.
Kurt Agame.
Kurt Kerben hat ein Badagame.
Gott.
Das hat alles schon wieder Sinn hier.
Ja. Doge, wir brauchen mehr Doge.
Durch. Durchgehen. Also ich würde ja mal sagen, so ein Hund ist ja tatsächlich, ich habe es sozusagen lange auch selbst unterschätzt, aber spätestens in der Pandemie ist mir klar geworden, es ist toll, wenn man nach Hause kommt und jemand freut sich auf einen, wenn gerade nichts anderes geht. Und wie gesagt, ich habe es in der Folge ja auch angedeutet, da muss ich ganz klar sagen, dass ich pandemiemäßig so gut durchgekommen bin, habe ich dem Hund schon irgendwie auch zu verdanken. Also muss man schon sagen, diese letzte regelmäßige Aufgabe und wenn man die dann dreimal am Tag macht und der freut sich immer noch, wenn man rausgeht, das hilft schon.
Ja, und statistisch ist das natürlich auch sehr, sehr gesund, denn Hundebesitzer bewegen sich im Schnitt 22 Minuten pro Tag mehr als Menschen ohne Hund.
Na, guck mal an.
Ja.
Sehr gut.
Und Haustiere insgesamt wirken beruhigend. Besonders bei Herz-Kreislauf-Patienten wird beobachtet, dass der Blutdruck langfristig sinkt, wenn sie ein Haustier besitzen.
Und sag mal, ist das ein Urban Myth, wie man sagt, um gleich nochmal wieder was reinzuwerfen, was man falsch aussprechen kann? Ich habe irgendwo gelesen, dass wenn man jetzt so ein Beispiel einen Tumor in der Brust hat und es nicht weiß, dann soll man sozusagen auf das Verhalten der Haustiere achten. Es kann sein, dass der Hund sich regelmäßig versucht, auf die Stelle zu legen. Also er sozusagen die Nähe zu der Stelle.
Ja, das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass es Hunde gibt, die Krebs riechen können, so also erschnuppern und die Veränderung gesundheitlich. Das kann wahrscheinlich nicht jeder und jeder reagiert wahrscheinlich da auch erstmal anders drauf. Also ich glaube nicht, dass es so ein Verhalten gibt, was dann sich dadurch, da weiß ich aber zu wenig, es kann sein, dass es dieses eine Verhalten gibt, was denen quasi auch in den Genen liegt, so wie auch Hunde, die es nie gelernt haben, wenn du denen so ein Knochen oder ein Ohr gibst, dann versuchen die das ja zu vergraben, egal wo, und wissen selber nicht, was sie machen. Also ich hatte das mit meinem Hund, wenn du dem so ein Schweineohr gegeben hast, dann hat die versucht, das im Sofa zu vergraben und war halt selber so verwirrt, was sie da tut, weil sie einfach nicht wusste, was sie da tut.
Das ist Mafia-Gen.
Ja, das ist halt einfach, die hat versucht, dieses Ohr im Sofa zu vergraben und da hat mich dabei immer angeguckt, ich weiß nicht, was ich hier mache, aber ich muss es tun. So, und das gibt natürlich so ein Verhalten auch, was quasi in den Urgenen, im Urgehirn verdrahtet ist und das kann natürlich auch sein, aber da habe ich noch nichts drüber gelesen.
Also es ist ja was für die Kommentarspalte, da dürft ihr gerne mal bei Spotify in die Kommentare klatschen, was ihr da so wisst und da gibt es bestimmt den einen oder anderen Tierexperten. Sind ja überraschend viele Leute mit Haustieren am Start, wie ich gesehen habe. Und deswegen.
Es stärkt auch das Immunsystem bei Kindern, wenn Kinder mit Hunden aufwachsen, entwickeln sie seltener Allergien und Asthma.
Ah ja, guck mal, sehr gut.
Ja, weil die Dreckschleuder einfach alles mit reinbringt und man da abgehärtet wird. Ne? Also
wahrscheinlich ist das tatsächlich so, ja. Ja, das ist cool.
Wie bist du denn, und da kommen wir mal hin, wie bist du denn sozialisiert worden mit Haustieren? Weil du kommst ja aus der DDR, das war ja ein bisschen anders.
Ja, wir haben die gegessen. Nee, also wir...
Ja, sagt man ja, Thüringer Spitz.
Schöne Schäfer und Kotelett. Ja.
Dresdner Christkatze.
Ist, Also wir sind, eigentlich sind wir ja eine Hundefamilie, bin ich auch so aufgewachsen. Mein Vater allerdings hat sich wahrscheinlich eher aus Faulheit als aus Abneigung gegenüber Tieren gesagt, nee, für die Familie hole ich keinen Hund, weil am Ende muss ich mich drum kümmern. Deswegen waren bei uns immer tatsächlich nur Vögel, also Wellensittiche bis große Papageien, die da waren. Die sind dann aber auch tatsächlich irgendwann wortwörtlich rausgeflogen, weil meine Mutter gesagt hat, die machen ja mehr Dreck als ein Hund, weil die scheißen ja halt einfach alles voll, wenn sie rumfliegen und so. Meine Oma hatte aber einen relativ speziellen Collie, der hieß Prince. Der hieß Prince, weil meine Tante, ich glaube, die hat das Purple Rain Album damals irgendwann mal bekommen. Das ist ja irgendwie 1984 rausgekommen. In der DDR konnte man das, glaube ich, ab 1987 dann bekommen. Oder auf Umwegen. Danach hat sie, glaube ich, diesen Hund benannt, Prince. Und der war so ein bisschen speziell, weil der mit allen eigentlich irgendwie gefremdet hat. Und nur ich bin mit dem Gassi gegangen. Und mein Vater selber hatte mal einen Boxer, aber wir selber in der Familie hatten keine Hunde. Wir wollten aber immer einen haben. Also ich weiß, dass wir Kinder ganz, ganz oft gesagt haben, wir hätten gerne einen Hund. Aber es ist nie passiert.
Ja, war bei mir auch so. Also ich wollte unbedingt einen Hund haben, aber das ging bei uns in der Familie nicht, weil wir ja ein Segelboot hatten und regelmäßig auf dieses Boot jedes Wochenende im Sommer fuhren. Und da hat mein Vater gesagt, das ist einfach Tierquälerei. Es kommt kein Hund zu uns. Wo soll der hin? Ne? Also das ist echt Quälerei, einen Hund da dann 4 Stunden auf der Ostsee zu haben und dann muss der irgendwie auf ein Stück Kunstrasen machen. So, das ist nicht so ideal.
Auch eine schöne Hubert-Geschichte. Wir waren ja mit Hubert damals dann, Freunde von uns hatten ein Motorboot hier Müggelsee in Berlin. Und dann war man mit Hubert auch unterwegs und das ist ja irgendwie so unter so Sportbootfreunden ist das ja so, man trifft sich mitten auf dem See, verknotet sich dann und macht dann eigentlich Riesenparty. Einer hat noch einen Grill drauf und so weiter. War sehr, sehr lustig. Irgendwann musste Hubert natürlich, ist von Boot zu Boot gesprungen und hat keinen Rasen und so weiter gefunden. Und dann hat, ich kannte den gar nicht, so ein uffipumpter großer Typ hat gesagt, ich glaube, euer Hund muss pissen. Und dann hat gesagt, ja, das ist schwierig jetzt. Nee, gar kein Problem. Ich fahre mit dem Jetski-Falken an Land. Und dann ist er mit dem Jetski an Land gefahren worden, hat Pipi gemacht, ist wiedergekommen. Das ist der Lifestyle von Hubert gewesen.
Ja, aber das Spannende ist ja, dass ich ein bisschen nachgelesen habe, dass das Tierverhalten, Haustierverhalten in der DDR war ein anderes als im Westen.
Ja, hast du gerade schon erzählt. Ja, erzähl mal, das ist natürlich sehr spannend.
Ja, weil es natürlich, also auf dem Land waren Hunde natürlich
Nutztiere,
so als Wachhund, Hofhund.
Ja, richtig.
So Katzen wahrscheinlich auch, um Mäuse zu fangen. Aber in der Stadt gab es relativ wenig Hunde, weil es auch gar nicht so viel Tierärzte gab. Es gab gar nicht so viel Tierfuttermittelangebote wie im Westen. Und natürlich Tierärzte auch gar nicht so viele, weil das hat auch in der Planwirtschaft nichts zu suchen. Also wie viele Tierärzte müssen wir ausbilden? Das hat man ja hochgerechnet. Hat man gesagt, auf dem Land brauchen wir hier welche für Kühe und für Pferde und die paar Hunde, die da irgendwie aufpassen. Aber in der Stadt braucht man das nicht. Und zusätzlich war in vielen Plattenbauten oder beziehungsweise von vielen Vermietern auch einfach Haustiere verboten.
Ja, da redest du jetzt natürlich genau mit dem richtigen Gegenbeispiel, ne?
Ja.
Weil mein Opa Horst, der legendäre Horst Stadelmann, der hatte ja mitten in der Stadt, in dieser kleinen Stadt Salzwil, in der ich geboren bin, ein riesen Grundstück als Brunnenbauer. Und auf diesem Grundstück lebten Schafe, Hasen, Hunde, Katzen. In großer Zahl.
Der hatte ein Grundstück in der Stadt.
Ja.
Ja, gut.
Ja. Und diese, aber ja, gut, aber es war halt eigentlich kein Grundstück, wo man sozusagen Schafe hält und so weiter. Und diese Schafe sind ja regelmäßig ausgebüxt und haben dann die einzige Kreuzung der Stadt blockiert. Und dann gab es immer einen Telefonanruf, weiß ich noch, das rote Telefon mit der Wahlscheibe hat dann immer geklingelt bei uns. Jürgen, mein Vater heißt Jürgen, kommst du? Die Schafe sind wieder ausgebrochen. Wir müssen die Schafe von der Kreuzung holen. Und dann musste Familie Stadelmann mussten immer alle anrücken und haben die Schafe wieder von der Kreuzung zurück zu Opa gebracht. Und neben Opas Grundstück, noch ein Problem, war dann die Jeetze, das ist so ein kleiner Fluss, der dann irgendwann mal in die Elbe geht und so weiter, aber die Jeetze war sozusagen, also die Schafe haben dann sozusagen an der Schräge zur Jeetze dann immer Gras gefressen und so weiter und manchmal sind sie abgerutscht und sind da reingefallen und da musste mein Onkel immer reinspringen und Schafe aus dem Wasser retten und das also für mich war das ja natürlich irgendwie normal, ich habe es ein paar Mal gesehen.
Ja.
Und dann haben sie aber irgendwann auf der anderen Seite eine Schule eröffnet, dann war halt eine riesige Schule da und dann saßen da einfach 500 Kinder, die geguckt haben, wie mein dicker Onkel so einen vollgesaugten Riesentampon aus dem Wasser gezogen hat. Ich weiß nicht, was die Leute gedacht haben, aber ja, so war das. Und die Idee, warum mein Opa das hatte, und da sind wir nämlich wieder bei den Nutztieren, die Schafe waren, waren im Prinzip ein Geschäftsmodell zu DDR-Zeiten.
Als Rasenmäher.
Zwei, dreimal im Jahr Fell runtermachen.
Ah, ja, okay. Ja,
das Fell war. Dann in seinem Lader nach Ungarn fahren und gegen harte Westwährung verkaufen. Und dann auf dem Rückweg mit der Westwährung in West-Berlin in Intershop oder Ost-Berlin Intershop leer kaufen, in die Kleinstadt kommen und einfach King of the World sein.
Das der war dicke Deal. Max, ja. Das, okay, ja. Ich verstehe
richtig
das.
Geil.
Ja, aber dass er dieses Rudel Schafe gehalten hat. Das war
Jagd von der Herde Wolfen.
Ja, genau. Der Wolfen vor allen Dingen. Gott, Gott, oh Gott. Nee, aber da, ja, klar, es gibt natürlich auch Leute, die Schafe als Rasenmäher quasi benutzen, so zwei Schafe einfach haben, anstatt ein Rasenmäher, kenne ich auch Leute, die einfach eine große Wiese haben hinten dran und gesagt haben, wir packen da Schafe drauf. Schreibt uns mal gerne, wenn ihr ungewöhnliche Haustiere habt und vor allen Dingen, was ihr euch vorstellt, was Markus und Richard an Haustieren haben. Oder vielleicht habt ihr das ja sogar schon mal rausgefunden, weil ich habe nichts gefunden beim Recherchieren. Ich finde es nur so spannend, weil es natürlich wieder auch den Unterschied gibt zwischen Westdeutschland und der ehemaligen DDR.
Ja, weil das sozusagen im Westen natürlich sozusagen kein Nutztier, sondern schon Luxusartikel war, oder?
Genau, das sieht man auch in ich habe das auch beobachten können über die Jahre. Ich bin ja sehr häufig nach Portugal gefahren und habe mir das so angeguckt, wie als ich das erste Mal nach Portugal gefahren bin, war das halt ein wirklich sehr armes Land, was gerade irgendwie aus dem Kommunismus raus ist. Man sah noch überall so die Ausläufer des Kommunismus, also auch die Gebäude und alles war noch da und Konsumgesellschaft startete erst in den, ich sag mal, frühen 90er Jahren, dass dass wirklich, naja, man könnte fast sagen, westliche Konsumgesellschaft, die halt in Spanien schon lange angekommen war, so stattfand. Und das, als ich dann 2010, das mal für länger da war, 2010, 2011, da sah man schon die ersten, die so auf dem Land Hunde eher als, ja, Familienmitglied gehalten haben und vorher waren es wirklich auch nur Hof- und Nutztiere sozusagen bei Hunden und das ist total spannend, dass sich das mit dem Konsumverhalten irgendwann denkt man, ja, dann können wir uns ja auch mal zu Freizeitzwecken einen Hund zulegen und nicht nur, dass der hier auf die Hühner aufpasst. Also das ist schon spannend.
Werbung.
Hola, und auch diese Folge wird präsentiert von Vinos, spanische Lebensfreude. Das sind die Leute mit den direkten Partnerschaften und langjährigen Freundschaften zu den Winzern und damit haben die das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis, ohne elitär und snobby zu sein. Und egal, was für ein Weintyp ihr seid, entweder Weißweine oder leckere spanische Rotweine, es erinnert alles an Urlaub. Ich habe es selber schon probiert. Vinos hat mir ein Paket geschickt und wenn ihr nicht auf den Urlaub warten könnt, dann haben die Spezialisten von Vinos natürlich genau das Richtige für euch, um die Sonne Spaniens zu euch zu holen. Nämlich ein tolles Paket, wo auch gleichzeitig noch ein hochwertiges Gläserset von Schott Zwiesel mit drin ist. Und zwar auf vinos.de/das Ziel ist im Weg erhaltet ihr euer Paket. Nicht für 20% Rabatt, nicht für 30% Rabatt, auch nicht für 40%, sondern 50% Rabatt für 29,99 € mit kostenlosem Versand für Neukunden und ansonsten 4,99 € Versandkosten, wenn ihr schon Kunde seid und die spanische Sonne des Öfteren holt. Natürlich heißt es verantwortungsvoller Genuss ab 18 Jahren bei Vinos, dem Spezialisten für spanische Weine, ohne elitär und Shishi zu sein. Und das findet ihr natürlich unter vinos.de/das Ziel ist im Weg. Holt euch euer Paket. Das Ganze findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ich sag, vamos!
Werbung Ende.
Also meine Freundin züchtet ja Labradore. Ich bin jetzt sozusagen, wann immer ich da bin bei ihr, umgeben von Labradoren. Und ich hätte mir halt immer sozusagen ja Gedanken gemacht, oh Gott, wie mache ich das? 2 große Hunde, 3 große und 4 große. Jetzt habe ich demnächst das ganze Wochenende über 4 große Labradore an der Backe.
Ja, super.
Weil sie ist weggeflogen und ich bin zu Hause und bin sozusagen Rudelführer. Und muss aber sagen, dass ich es schon auch ganz geil finde.
Ja, das wird auch einfacher übrigens, weil die Hunde sich auch gegenseitig erziehen und auch aufpassen, genau, wenn jemand aus der Reihe tanzt. Ne? Also wenn du als Rudelführer jetzt sagst, ihr bleibt mal alle hier, so, dann wird halt derjenige, der aus der Reihe tanzt, den musst du manchmal gar nicht Bescheid sagen, sondern das machen die anderen 3 für dich.
Genau, die Regeln des Untereinanders, genau, ist mir auch aufgefallen. Also es potenziert sich sozusagen nicht. Es ist nicht 4-mal so anstrengend, 4 Labradore zu haben, als wenn man einen hätte. Im Prinzip reicht das. Also man kann dann, also nicht unendlich viele, aber wenn man eh einen hat, dann ist egal, ob es 3 oder 4 sind wahrscheinlich.
Damit. Ja, ich sehe da.
Rede ich mir jetzt noch ein. Mal gucken, wie das Wochenende wird. Ich weiß es ja noch gar nicht.
Na, ich hatte das immer überlegt, weil ich hatte ja so eine dominante Boxerdame, die ja, die wäre perfekt gewesen, um noch einen jüngeren Rüden dazu zu holen, weil den hätte ich gar nicht erziehen müssen. Also das hätte die alles gemacht. Also ja, Platz, Sitz und so weiter hätte man dem beibringen müssen. Aber den Rest, die hätte den so zurechtgestutzt, dass der halt, der hätte nichts gedurft. So, das wäre einfach, der wäre so, ja, okay. Natürlich lege ich mich hin. Okay, jetzt ist alles ruhig, nicht? Ja, so wäre das gewesen. Und das wäre super schön. Ich kann mir das aber auch vorstellen, wenn du sagst, so eine Tierarmee, also so ganz viele, da kann ich mir wiederum Richard sehr gut vorstellen, dass der so mit so einer.
Echt, ja? Ja,
ja, dass der so ein großes Rudel anführt. So.
Ich weiß es nicht genau. Also ich sehe bei ihm mehr so eine offene Verandatür und Terrasse und dann kommen da noch so Mini-Ziegen und sowas.
Das ja, oder so ein Mini-Esel vielleicht auch, wie Arnold Schwarzenegger.
So alle Kinder, aber so alles sozusagen nicht so, nur keine Standard-Haustiere. Es muss irgendwie schon anders sein als bei Markus.
Ja, okay. Katze mit 3 Beinen.
Ja, irgendwie sowas. Ja. Genau, Pflegefälle auf ungarische Riesenkatze, die nur 3 Beine hat.
Ja, oder halt so richtig so Gothic-mäßig, dass der auch mal eine Vogelspinne hat und so. Also ja. Meinst du sowas, ja, dass er auch gefährliche Tiere haben würde? Weil ihn das
ja
fasziniert.
Er hat ja fleischfressende Pflanzen, ne? Deswegen.
Ja, ja, aber so.
Schon. Ja, also wenn, dann sehe ich eher sowas, mehr so Standard ist, glaube ich, nie so sein. So. Aber ich selber muss ja auch sagen, ich habe so Mini-Ziegen, muss ich ja sagen, das finde ich auch nochmal witzig, wenn die hier so rumgaloppieren würden. Muss man aber auch gleich wieder 2 haben, glaube ich, ne? Eine ist irgendwie gleich.
Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie das ist, ob man die Stuben reinkriegt. Das ist das.
Ja, kriegt man. Habe ich auch schon geguckt. Okay,
alles
ja,
klar.
Ja. Ich finde es halt super witzig, die einfach zu erschrecken und dann fallen die um wie so ein Stein.
Ja, aber die riechen schon relativ streng. Also das ist noch was anderes als Hundegeruch, würde ich sagen, so wenn du halt dann irgendwo abends dahin gehst und der Comedian, der nach Ziege riecht, ist schon schwierig. Also ich kenne ja auch Pferdemädchen, ne? Also in meinem Freundeskreis gibt es auch Pferdemenschen und komischerweise sind es dann Frauen, deswegen sorry für Pferdemädchen in dem Fall. Und wenn die so beim Pferd waren, dann riechen die auch sehr nach Pferd. So, und
echt, ja?
Ja, das ist schon, also das mit der Ziege wäre schon hart. Also wenn du so ein, der Typ bist, der immer so riecht, als hätte er ein Stück Ziegenkäse in der Hosentasche, weiß ich nicht.
Ja, aber habe ich doch sowieso.
Ja, Gott. Ja, also das wäre auch nichts für Richard und für Markus, sag ich mal.
Gut, also keine Mini-Ziegen. Es gibt noch Mini-Schweine, diese kleinen Schweinchen gibt es noch. Das ist in Amerika ja ein großes Ding, ne? Dass die so rumlaufen. Das ist hier, glaube ich, gar nicht erlaubt so, ne? Das ist ja, wir haben ja strenge Regeln bei so
Weiß ich nicht. Ich finde ja auch so ein Vogelstrauß oder so ein Emu finde ich ja auch ganz schön.
Das sehe ich aber bei dir im Garten, wirklich. Einfach. Was ist das denn? Das ist mein Emu.
Ja, ihr sagt so. Also gibt es auch so ein paar Instagram-Kanäle von so einer Dame, die immer mit so einem Emu oder einem Vogelstrauß, der im Manual heißt, der immer versucht, in die Kamera zu beißen.
Kommt.
Ja, genau.
Emmanuel!
Emmanuel! Ja, das stelle ich mir auch sehr schön vor. Also mit denen zu interagieren. Sind ja auch nicht ganz blöd, diese Tiere, aber.
Das sind sie ja fast alle nicht, aber die soziale Komponente ist mir immer schon irgendwie wichtig. Also ich könnte mir jetzt, weiß ich nicht, deswegen kann ich so mit Schildkröten oder sowas nichts anfangen, weil also kannst ja nicht kuscheln und streicheln ist auch irgendwie schwierig. Ich war immer schon bei Katzen irgendwie raus, weil ich dachte, die ignorieren mich zu viel und so. Ich habe dann aber so einen Kater kennengelernt, mit dem das auch ging. Der war irgendwie auch irgendwie nice. Aber also ich bin schon Hundemensch, was das angeht, glaube ich.
Ja, und ist meine Frage, ist Hund eigentlich ein Hobby? Würde man sagen, dass das ein Hobby ist?
In Deutschland, rein juristisch, könnte man das schon so formulieren, weil es sind ja Sachgegenstände sozusagen. Ne?
Genau.
Sie gelten ja als nicht als Lebewesen, sondern gelten als Sachgegenstand. Dann ist es ein Hobby, wenn man sich drum kümmert. Naja, klar.
Weißt du, was die Nummer 1 Hobbys, die Top 5 Hobbys der Deutschen sind?
Oh nee, jetzt bin ich gespannt. Also sonntags Auto waschen?
Nee, noch viel einfacher. Das Top-Hobby ist Gartenarbeit. Mit 26,1% der Bevölkerung, die häufiger nachgeht. Und da muss ich auch sagen, guckt man in der Stadt dann immer in seine Bubble und denkt, ja, wer hat denn einen Garten? Es leben doch relativ viele Menschen auf dem Land. Man vertut sich immer.
Ja, aber ich habe, also das mit als Hobby, das habe ich, verstehe ich daran irgendwie nicht so richtig.
Das ist die Freizeitbetätigung. Gartenarbeit, Blumen, Pflanzen, vielleicht auch mal Salat.
Ich habe das bei meiner Oma schon immer nicht verstanden. Bei Oma hieß es ja immer, Oma ist in der Erdbeeren. Da muss man Oma erstmal suchen, weil sie dann irgendwo unter einem Feld rumgekrochen ist. Und ich habe auch so gedacht, Alter, was ist das für eine, die Oma sitzt den ganzen Nachmittag auf ihren Knien irgendwo im Garten und macht noch Feldarbeit. Was ist der Gedankengang? So, Deutschland haben wir jetzt wieder aufgebaut, auch jetzt gegen meine Erdbeeren. Was ist, also das ist doch nicht.
Naja, die eigenen Erdbeeren, ja, aber trotzdem, das ist ja Gewohnheit, macht ja Entspannung. Und wenn man sich das quasi sich dran gewöhnt hat, das zu machen und zu wissen, jetzt mache ich mal die Erdbeeren und dann kommen die und dann kann ich die benutzen. Es gab halt nicht Erdbeeren im Supermarkt, so das ganze
ja,
Jahr.
Schon richtig.
So, und für den Rumtopf im Winter, den man ja auch ansetzen muss. Weiß nicht, gab es bei euch Rumtopf?
Unbezahlte Arbeit.
Ja, klar, aber ja, nee, man hat ja die Bezahlung, ist ja A, die körperliche Betätigung. Das ist ja gesund. Und
ja, sagst du mit deinem Rasenmähertraktor?
Ich habe einen Rasenmäherroboter. Inzwischen.
Ja, oder jetzt ein Roboter ist es jetzt mittlerweile.
Ja, aber es stimmt übrigens gar nicht, dass es das Top-Hobby ist. Ich habe es, die Top-Freizeitbeschäftigung. Nee, pass auf, ist noch härter. Ist noch härter. Also 26,1% der Bevölkerung gehen der Tätigkeit häufig nach, der Gartenarbeit. Aber 28% ergeben an, dass sie in ihrer Freizeit gerne einkaufsbummeln. Shoppen.
Das wirklich.
Und das finde ich richtig skurril, weil das ist, finde ich, ganz, ganz schlimm. Ich hasse es, einkaufs zu bummeln. Sagt man das?
Ja,
ist das ein
also,
Verb?
Aber es ist ja, also da gibt es ja sozusagen auch viel wissenschaftliche Arbeiten drüber, dass die Unterschiedlichkeit des Einkaufens sozusagen schon geschlechtlich bedingt ist. Also ja. Du gehst los, kaufst etwas gezielt und Frauen neigen dazu, sich inspirieren zu lassen und dann impulsiv oder in einzukaufen nach dem, was das Gefühl ihnen gerade liefert. Und das hat übrigens damit zu tun, dass die ganze Situation für Männer, habe ich eine schöne wissenschaftliche Studie mal drüber. Für Männer ist sozusagen Shoppen gehen genauso anstrengend wie Düsenjet fliegen.
Ja, es ist wie Jagen quasi. Es ist so ein bisschen wie Jagen. Es hat was mit Adrenalin zu tun. Es strengt aber auch an.
Das Stresslevel ist dasselbe. Bei einem Mann ist das Stresslevel in der Mall dasselbe, als wenn er einen Jet fliegt.
Also wir reden jetzt vom Durchschnitt, ne? Also das ist nicht jeder. Es gibt natürlich auch Leute, die genießen das und schreibt uns jetzt nicht, ja, aber ich bin anders, ich gehe total gerne ins Einkaufszentrum, ja. Aber es gibt halt, was mein Freund Florian hat mir das so schön mal erklärt, wie er gestresst ist, wenn er in so einen Laden mit seiner Frau geht und er hat dann setzt sich dann da auf eine Bank und hat die ganzen Damen beobachtet, wie sie T-Shirts gegens Licht halten und das mit ernster Miene prüfen, obwohl sie dieses T-Shirt in einer ganz kleinen Farbnuance schon zu Hause im Kleiderschrank haben und diese ernste Miene, die das prüfen und dann hängen sie es wieder zurück. Und er hat das so erklärt, als wenn diese Kleiderständer sind ja auch so aufgebaut, als wäre das ein Gebüsch. Also die sammeln quasi Beeren vom Busch, gucken, ob die gut sind. Und das ist eine ganz ernste Tätigkeit, wo man ganz konzentriert gucken muss, ob man nicht was Vergiftetes mit nach Hause bringt und ob man das wirklich braucht. Das ist eher das Beeren sammeln und bei uns ist es eher das Bären jagen.
Aber das ist natürlich ein wichtiger Hinweis, Andreas, sollte man generell beachten, wenn man Bären vom Busch sammelt, dass die nicht giftig sind.
Richtig. Und ganz wichtig, wie heißt es denn bei Bären, wenn da mehrere zusammen sind?
Wie mehrere Bären?
Naja, ist es ein Rudel oder ist es eine Herde?
Na? Eine Herde Bären?
Ja.
Ach so, du meinst das Tier jetzt gerade, weil schon noch bei den Brombeeren und so.
Nee, aber wir haben ja Horde, haben wir ja schon. Wir haben das Rudel und bei Bären ist es eine?
Kohorte. Man weiß es nicht. Gibt es doch gar
Familie.
Nicht. Bären sind doch
immer
alleine.
Immer eine Familie, wenn es mehrere sind.
Ah, okay.
Das gibt natürlich auch den Schwarm bei Fischen. Und
Schwarmbären. Guck mal, da drüben kommt ein Schwarmbären.
Und Vögel ist auch ein Schwarm, glaube ich. Und dann gibt es noch, ja? es gibt noch ein paar Sachen bei verschiedenen Tieren, wie das heißt. Ja. Ein Flock. Ein
Rudelbären.
Ja.
Nee, sagt man auch nicht.
Nee, sagt man nicht. Rudelbären. Ja. Nee. Habe ich mir einen Rudelbären aufs Joghurt gemacht. Auf den Joghurt. Auf oh das Gott. Joghurt. Was hast du? Das Joghurt, der Joghurt?
Hä, es ist der Joghurt.
Ja klar, es ist der Joghurt. Also, ja. 28% der Deutschen shoppen gerne in ihrer Freizeit. Wie viel Prozent geben an, dass sie gerne Rätsel lösen?
Oh Gott, Deutschland ist ein Rentnerland, also es sind bestimmt locker 30%, die gerne Rätsel lösen.
Nein, es sind 14,8, also die Hälfte, was schon echt viel ist. Kenne ich jetzt auch gar nicht so viele. Also ich glaube, mein Vater macht ja gerne, er hat mal irgendwie Sudoku irgendwie.
Ja, also das ist so ein alte Leute-Ding, ne? Beim Arzt sitzen und Rätsel lösen. Ich kenne ja, also könnte mir fast vorstellen, relativ viele Omis, die müssen gar nicht zum Arzt, aber die haben Bock auf Rätseln und deswegen sitzen im Wartezimmer dann. Also da ist, ja, Rätseln ist, ich glaube, das ist ein sehr deutsches Hobby.
Und jetzt haben wir ja das Handy bekommen. Spielst du Spiele am Handy? Würdest du sagen, dass du ein Gaming-Typ bist? So, auch so
PlayStation? Ich würde tatsächlich sagen, bis zu meinem 18. Lebensjahr war ich ein Gaming-Typ, dann habe ich einen Führerschein gehabt.
Und wie viel Prozent der Bevölkerung geben an, dass sie Computerspiele bzw. Gaming als Hobby haben?
10?
13,5, also genauso viele wie Rätseln, und ich denke, dass das auch das Rätseln des Alters wird. Dass Leute einfach sagen so, okay, machen wir das doch. Wird alles weniger, wenn man einen Hund hat übrigens. Also das ist spannenderweise.
Ja, man andere Beschäftigungsfelder, das stimmt
definitiv.
Schon.
Definitiv.
Ich frage mich ja die ganze Zeit immer noch, ob wir dieses Jahr erleben werden, dass Richard und Markus live gehen, also auf Tour, irgendwie einen Live-Tour-Termin machen. Die Wette steht ja noch.
Ja, ich glaube, dass sie vielleicht wieder so einzelne Termine machen wie bei der OMR letztes Jahr, dass sie da aufgetreten sind, gemeinsam auf der Bühne und über...
Ja, ich meine schon eine Tour. Also
Agavendicksaft,
so,
ne? Ja, ja, ist eigentlich gemein, ne? Also er meinte ja Agavendicksaft, hat Guavendicksaft gesagt und das wird ihm bis heute nachgetragen, so wie dir jetzt auf ewig Kurt Körben. Und mir Eisler Eisner. Ist schon gemein,
ne? Ja, ich wette ja immer noch, dass sie irgendwie eine Tour ankündigen. Das ist doch verschwendetes Geld sonst. Liegt doch was. Also Gysi und Gutenberg, die spielen ständig live ihren Podcast.
Ja, ich glaube, dass es eine Frage des Geldes ist. Also das ist halt wirklich, die Terminkalender von beiden sind ja so groß und voll. Beziehungsweise die Engagements sind so groß, dass man denen, glaube ich, schon eine ganz schöne Summe bieten muss, damit die Live-Termine machen.
Ich verstehe, das heißt, die würden sozusagen nicht, weiß ich nicht, ins Tivoli in Hamburg gehen, sondern die brauchen dann schon gleich Lanxess Arena oder sowas.
Ja, die ja in Köln wäre. Also in Hamburg würden sie dann in die Barclays Arena gehen.
Barclays wäre es dann, genau.
Und dann ist es auch schon wieder, da musst du auch schon ganz schön was liefern, damit das gut ankommt. Also das ist schon...
Ja, das Selbstbewusstsein haben sie beide, glaube ich.
Ja, aber dann wäre das schon dafür, also so ein Angebot würden die hinkriegen. Weiß ich nicht, ob das ZDF das denn macht, denn die sind ja, haben die Hoheit darüber. Ich habe mich lustigerweise mit ein paar Menschen auch darüber unterhalten, wo dieser blinde Fleck herkommt.
Interessant.
Zu dem Osten. Und das ist ganz spannend, weil da, ja, weiß ich nicht, hat wahrscheinlich noch niemand aus dem Team die darauf hingewiesen und wahrscheinlich selber nie die Sichtweise drauf gehabt. Vielleicht.
Also. Ich war ja mal bei Lanz, zweimal sogar, als es noch sozusagen Boulevardeska angelegt war. Und ich weiß, Markus Lanz macht ja hinterher immer sozusagen Fotos von seinen Gästen in seiner Kajüte, hätte ich fast gesagt, und führt da ja dann nochmal private Gespräche. Und da war ich ja auch. Und da hat er mich ja auch fotografiert und er hat mir ja eine Frage gestellt, die mich dazu gebracht hat am Ende, dass ich mit meiner Schwester zusammen ein Buch geschrieben habe.
Ja, das hast du schon mal erzählt,
mich,
ja.
Genau, und er fragte mich halt im Backstage, und das war nicht in der Sendung, dass ihn das total interessieren würde, wie war das denn als Kind in der DDR aufzuwachsen und dann als Jugendlicher im Westen zu leben?
Ja.
Und da saß ich da vor ihm, hab ihn so angeguckt, da habe ich in meinem Leben noch nie drüber nachgedacht. So, aber es ist eigentlich ja eine spannende Frage. So, und das habe ich so mitgenommen, da habe ich mit meiner Schwester drüber geredet und haben wir so ein bisschen rumgealbert, haben relativ schnell festgestellt, dass natürlich sehr, sehr viele Geschichten, wenn wir die so in der Familie zusammensammeln, entstehen und da sind und dass das auch sehr lustig ist und unterhaltsam ist. Und da haben wir am Ende ein Buch drüber, draus gemacht, mit einem Roman mit dem schönen Titel Rübermachen. Weil das ja tatsächlich so ist, dass man als Kind nimmt man diese Veränderungen ja gar nicht so krass wahr.
Das heißt, die kommst, Welt verändert sich ja eh für dich, ja, quasi genau. Täglich.
So. Genau. Ja, es gibt ständig irgendwelche neuen Sachen, die passieren oder du darfst neue Sachen, auf einmal kannst du Fahrrad fahren, jetzt darfst du zum Sport alleine und dann war sozusagen auf einmal in Freiheit leben der nächste logische Schritt.
Ja.
Ja. Ja. Aber es ist natürlich tatsächlich so, dass bestimmte Sachen, die vorher gesetzt waren, die sind einfach zerbröselt und waren nicht mehr da und ich weiß auch ganz genau, dass ich noch, da habe ich noch mit, da haben wir schon 1994 drüber gelacht, da war ich 14, dass dieses Gefühl von wir müssen mit Pionieruniform und so weiter zur Schule gehen oder antreten vorm Grundschulunterricht und so weiter, das fühlte sich 100 Jahre weg an, ne? Und da waren wir 14, da war das 5 Jahre her.
Ja.
Also das ist krass, wie schnell man sozusagen Sachen dann als selbstverständlich annimmt und das andere wirkt halt wie, weiß nicht, aus dem vorigen Jahrhundert.
Ja, und dann fühlt man sich auch, denkt man, ja, ist auch komisch in diesen Springerstiefeln, in denen ich da plötzlich stehe mit der Bomberjacke.
Ja, genau, Andreas. Trage ich immer noch.
Um ein paar Klischees jetzt mal hier mit reinzubringen. Denk mal nach, ist gar nicht so anders als die Uniform. Also nur eine andere Uniform, die wir da tragen.
Ist eine andere Uniform, genau. Das ist eine andere Uniform, die man jetzt trägt halt so.
Im ja, Osten. Aber ich finde es halt immer noch faszinierend, wie ob ich diesen Blick nicht hätte, würden wir nicht diesen Podcast machen. Klar habe ich mich auch als Kind viel mit DDR beschäftigt, weil wir einfach mit der DDR beschäftigt, weil wir einfach häufiger da waren und Bekannte da hatten. Also mir war das Konstrukt als Kind schon bewusst und ich habe darüber nachgedacht. Ja. Aber ich glaube, dass ich jetzt diesen Blick, wenn ich das höre, auch selber eher auf der Bonner Republik hätte, wenn ich zurückdenke und dann nicht denke, Moment, da fehlen ja einfach mal 25% der Bevölkerung in dieser Betrachtungsweise.
Also bei Richard fällt es mir dann tatsächlich schwer, da irgendwie das mir so richtig zu erklären. Bei Markus kann ich irgendwie das noch verstehen, wenn du sozusagen irgendwie aus Südtirol kommst, ist das ja gefühlt echt wahnsinnig weit weg und du hast eigentlich überhaupt gar keine Verbindung dazu. Bei Richard würde ich immer so denken, der beschäftigt sich ja so viel mit Gesellschaft auch generell und sozialem Wandel und was Menschen bewegt und wie, da würde ich eigentlich, also würde ich, habe ich ja in der Folge auch schon gesagt, da würde ich mir eigentlich tatsächlich mal wünschen, dass der sich damit richtig auseinandersetzt, weil ich glaube, da könnten tatsächlich ein paar ganz schlaue Gedanken bei rauskommen.
Ja, und vielleicht auch so ein paar Perspektivwechsel sich dann in den Betrachtungen genau solcher Wandlungen ergeben, dass er dann nämlich dazwischen hakt und sagt so, ja, für uns hat sich das folgendermaßen angefühlt, wie mag es sich für andere angefühlt haben, die eben nicht, jetzt gerade in der letzten Folge, wo es halt von Leistungsgesellschaft zu Erfolgsgesellschaft ging.
Ja.
So, also gerade den Teil, dass da einfach 25% der Bevölkerung nochmal ganz anders mit umgehen mussten, weil sie von einer, ne, Arbeitsplatz ist sicher, egal was passiert, so, wir stecken dich irgendwo hin und dann arbeitest du hier. So, also das war es war ja quasi nicht möglich, quasi mehr oder minder in der DDR arbeitslos zu sein, ne?
Ja, und wenn du es dann doch irgendwie warst, oder weiß ich wo, ich weiß, dass auch noch also wenn ich da mit meiner Mutter, wir sind zum Konsum gegangen, zum Einkaufen und da saßen mal so drei, weiß nicht, man würde heute Penner sagen oder Obdachlose vielleicht, um es nicht ganz so despektierlich zu sagen und so. Und da kam dann irgendwie so ein Barkasse, also so ein Kastenwagen, der hat die dann abgeholt, dann sind die reingeschleppt worden und dann sind die weggefahren worden. Und da habe ich gedacht, was machen die mit den Männern? Die fahren jetzt zur Arbeit.
Ja. Ja, ja.
So, und dann wohnen die halt einfach in die, also mein Vater dann irgendwann später, naja, die wurden dann halt einfach in die Fabrik gefahren, wo die angestellt sind und da haben die auch nicht gearbeitet, sondern die lagen da halt einfach da rum. Ja. Aber es gab halt keine Arbeitslosen, die irgendwo vor dem
Supermarkt saßen. Und Wohnungen hatten die auch, also obdachlos
die auch, genau.
Waren die auch
absolut
nicht, sondern.
Genau. Und diese ganze, und wenn man sich oft fragt, woher sozusagen im, also, es geht ja auch nicht pauschal, aber dass sagen wir mal, die bestimmte Art und Weise bei einigen gegenüber Zuwanderung oder Ausländern oder Flüchtlingen, dann hat das natürlich auch viel mit DDR-Sozialisation zu tun, weil die immer ghettoisiert waren. Die wenigen, die es gab, ja, waren ghettoisiert. Das waren sozusagen alles Arbeitskräfte auf Zeit, die in einzelnen Blocks gelebt haben, in der Nähe der Fabrik und auch ja nicht in der Innenstadt zu sehen sein sollten und so weiter. Und da gibt es sozusagen so ein Selbstverständnis davon, wie jemand Teil dieser Gesellschaft sein darf und eben nicht. Und wenn das nicht so ist, dann wird man, glaube ich, nervös. Und das bildet sich bei relativ vielen, gerade in der älteren Generation, habe ich den Eindruck gehabt, die haben so ein Selbstverständnis davon, wie so jemand mit dunkler Hautfarbe hier zu leben hat, nämlich in diesem großen Block in der Nähe von der Fabrik, wo er auch für uns arbeitet. So ist ja, es gelernt zu
DDR-Zeiten. Bitte nicht in dem Restaurant, wo ich auch esse.
Genau.
Sollen die nicht
genau
essen. Und ich,
genau,
ich zu der Planwirtschaft habe ich auch noch eine schöne Anekdote. Ich war 1991 das erste Mal in China und das war ja noch relativ kommunistisch geprägt. Also das war so die Anfänge, dass so ein bisschen Kapitalismus da startete. Und ich war in einem, ja, ich würde mal sagen, sowas wie ein Klamottengeschäft, wie ein Pick und Kloppenburg hier, und komme auf diese Etage, weil ich suchte wilde Hemden und Anzüge, wollte ich mir kaufen, günstig natürlich, und kam natürlich da in diesen Laden rein. Und man muss sich das vorstellen, so eine Etage wie jetzt in dem Pick und Kloppenburg, da war ich dann als Kunde alleine, aber mit 70 Angestellten. Also das heißt, ja, jeder Mensch hatte ungefähr 5 Hemden, auf die der aufgepasst hat, und seinen Ständer mit seinen 5 Hemden, und daneben war der Ständer mit den anderen 5 Hemden. Die hatten dann einen eigenen Mitarbeiter. Ne? Also das, ja, war dann so Planung, ihr seid hier zu 70 als Verkäufer. So, und jeder hat da seinen Job gehabt, obwohl da vielleicht nur 3 Hemden verkauft worden sind am Tag, haben 70 Leute da Arbeit gehabt.
Also, aber jetzt machen 3 Chinesen 70 Hemden, also die Zeiten haben sich gewandelt.
Genau, ja, also wahrscheinlich macht es einen Roboter macht ja, 70 Hemden die Minute und verschickt das dann auch automatisch, und dementsprechend gibt es dann da irgendeinen Milliardär, der dann Chinese ist und der größte Hemdenfabrikant der Welt. Das hat ja sich halt so ein bisschen geändert. Und was ist aus der DDR geworden? Ja.
Das schöne Ostdeutschland, in dem ich lebe.
Ja.
Das ist doch so ein schöner Landstrich. Man muss es sich halt schön machen.
Ja, ne? Ja, genau. Ja, ja. Aber was ja machen wir? Was ist der große Plan? Wird Friedrich Merz uns die blühenden Landschaften endlich bringen?
Ja, Friedrich Merz ist natürlich sozusagen, also die CDU hat relativ gut dafür abgeschnitten, dass Friedrich Merz ja eigentlich ja ein Bonner Kanzler ist.
Ja.
Im Osten, muss man sagen. Also da haben sie sich auch, mein Eindruck ist, null Mühe gegeben und sich auch null darum bemüht. Und so sieht ja das Wahlergebnis dann auch aus. Also die ganzen Wahlbezirke im Osten sind ja, glaube ich, bis auf 1 oder 2 komplett blau. Weil der, also mit Merz ist, glaube ich, beim, sagen wir mal, ostdeutsch geprägten wenig zu holen. So. Und das Schlimme ist halt, dass er ja jetzt im Prinzip das Misstrauen, was man ihm gegenüber an den Tag gelegt hat, auch direkt nach der Wahl bestätigt hat mit, naja, dann machen wir jetzt doch Schulden. Mhm. Und mal davon ab, ob man das gut oder schlecht findet, aber die Art und Weise, wie er vorher diesen Wahlkampf geführt hat, ist natürlich ein Problem. Weil das natürlich das Gefühl in Politik nochmal komplett weiter erodieren lässt. Ne? Also diese ganze, also ein halbes Jahr lang Grünen-Bashing machen und dann nach der Wahl im Prinzip Habecks gesamte Forderung übernehmen. Und das ist halt alles, ich glaube, mein Eindruck ist, da hat man in Westdeutschland ein größeres Verständnis für, weil man das länger so kennt, dass das Teil von Demokratie ist. In Anführungszeichen, man sagt ja, so ist das, man erzählt vor einer Wahl was anderes. Der Ostdeutsche empfindet das als eine Form von Hinterfotzigkeit.
Wir werden wieder betrogen.
Schwäche, wir werden beschissen.
Wieder betrogen.
Genau. Belügen und Betrügen hat doch Friedrich uns. Also da sind sozusagen die Triggerpunkte. Und ich wundere mich eigentlich auch, weil es eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es unnötig. Man hätte auch einen anderen Wahlkampf machen können, auch als CDU, und hätte wahrscheinlich sogar mindestens gleich, wenn nicht sogar besser abgeschnitten. So. Aber man kann jetzt nicht sagen, also wenn sie dann immer sagen, sie wollen sich bemühen, irgendwie, weiß ich nicht, AfD klein zu machen oder so, dass sich die CDU in irgendeiner besonderen Form für den Osten interessiert hätte oder für diese Region, in der die AfD so stark ist, irgendwas zu machen, wo der Wähler da sagt, na gut, dann gehe ich jetzt doch nochmal bei denen Kreuz machen.
Ja, und jetzt nehmen sie uns ja sogar noch das Kiffen weg. Also das wollen sie ja wirklich, das habe ich heute gerade gelesen, dass sie wirklich überlegen, dieses Cannabis-Gesetz komplett zu kippen, aus dem Bierzelt heraus, so vor allen Dingen so lustig die Forderung, weil sie ja diese Drohgebärde aufgebaut haben, dass Drogenkriminalität explodiert. Was gibt es keine Anzeichen für? Und wir hatten ja Doge angesprochen, wenn man so ein bisschen Bürokratie abbauen will, haben wir bis jetzt hunderttausende Verfahren, also wirklich Minimum 100.000 Verfahren, Strafverfahren nicht geführt. Also wir haben Gerichte entlastet, das spart auch Geld. Und jetzt möchte man Millionen wieder zu Straftätern machen.
Ich glaube halt, das kommt irgendwie aus so einer populistischen Ecke der ganzen Truppe. Ich habe es jetzt noch nicht wieder gelesen. Ich weiß nur, dass als es mal hieß, als Friedrich Merz meinte, er würde das irgendwie wieder rückgängig machen wollen. Rückgängig geht eh nicht.
Klar.
Also du kannst dir dieses Gesetz nicht einfach rückabwickeln und dann das alte wieder in Kraft setzen, weil Gerichte die neue Rechtsgebung ja abgesichert haben und aufgrund der jetzigen Situation beurteilt haben und das Gesetz vorher sozusagen nicht mehr dem entspricht. Das heißt, wenn, dann müssten sie ein komplett neues Gesetz machen und müssten begründen, das ist es ja, man muss dann begründen, warum man das illegal machen möchte.
Ja.
Und die Erkenntnisse sind ja ganz andere als vor 50 Jahren, als man das als illegal erklärt hat. Und es gibt nicht wenige Juristen, die sagen, das kriegt man nicht wieder einfach so verboten, wie das mal war.
Es ist ja aber stufenmäßig aufgebaut. Das heißt, als nächstes wäre dann der Verkauf Testverkauf in Freizeitläden sozusagen zum Freizeitgebrauch würde jetzt kommen, glaube ich, nächstes Jahr oder sowas. Und das dann halt nicht zu machen und dieses Gesetz nicht konsequent durchzuführen, wie es mal geplant wird, und das zu verschleppen, das können die natürlich machen. Also die Frage ist halt, ob sie dann wieder in die Illegalität das Ganze schieben können und das begründen können. Aber es ist halt so ein Quatsch. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, du kiffst ja auch nicht wirklich regelmäßig.
Nee.
Ich auch nicht, aber ich kenne halt ganz viele, die das auch medizinisch brauchen, ganz viele Fälle, und das ist einfach totaler Wahnsinn, was da jetzt geplant ist, vor allen Dingen aus dem Bierzelt raus.
Also ich glaube, dass das nicht kommen wird, weil man ganz andere Probleme hat, mit denen man sich beschäftigen muss, weil also ich glaube, die Herausforderungen, die dieses Land hat, sind andere, als dass man Kiffen wieder verbieten müsste.
Aber da würde ich mir eine Folge von Lanz und Precht zu wünschen, die Gesetze, die man verändern möchte, auch die man versprochen hat, und die Sinnhaftigkeit dahinter. Also das, was jetzt da populistisch nach außen getragen wird, was man an Gesetzesänderungen machen möchte. Ich fand ja auch die vorletzte Böhmermann-Folge zum Zuzug aus Afghanistan, wie dieses Gesetz zur geregelten Einbürgerung oder Zulauf über die Flüge funktioniert und Werder wie populistisch agiert, war sehr gut anzugucken, kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Wie dieses Prüfverfahren Werder alle zusammenarbeitet und wie jetzt irgendwie der Zoll oder beziehungsweise die Bundespolizei dagegen wettert, dass die Prüfverfahren schlecht sind, obwohl ihr Teil ein Prüfverfahren ist. Und in dem Moment, wo halt Menschen ankommen hier, die nicht hätten ankommen sollen, dass eigentlich die Bundespolizei versagt hat, aber dann auf die Barrikaden geht und sagt, das ist alles nicht kontrolliert. Also das ist sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen, das mal zu gucken. Und genau sowas wünsche ich mir eigentlich von Lanz und Precht, so eine Sendung über populistische Gesetzesänderungen, die eigentlich überhaupt gar nicht sinnvoll sind.
Drogentechnisch könnte man sagen, also würde ich mal so vermuten, ist Richard wesentlich experimentierfreudiger als Markus, oder?
Ja, hundertprozentig. Also ich glaube, Richard hat auch schon mal LSD genommen, das ist nichts für ihn. Aber der hat auf jeden Fall mal schon LSD genommen und hat gekifft, sag ich jetzt mal. Also schätze ich.
Ja.
Mutmaßlich.
Markus wäre mehr, wenn Markus mehr so ein Microdosing-Typ, der optimiert sich.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Markus hat das auch mal mit dem Kiffen probiert, hatte davor aber sehr viel Alkohol getrunken. Es gibt ja diese Leute, die dann sagen, ja, dann komm, gib mal her den Joint, kann ja nicht so schlimm sein, wenn sie sich Mut angetrunken haben. Und dann hat er einmal diesen Mischkonsum gehabt, es ging ihm sehr schlecht und hat dann gesagt, Kiffen ist nichts für mich.
Naja, wir sind auf spekulativer Ebene, müssen wir sagen.
Natürlich, genau. Also das ist keine Berichte, bitte hier Tag 24 uns nicht zitieren, sondern wir spekulieren nur. Wir wissen nichts.
Ja.
Obwohl ich kann mir vorstellen, dass auf den Reisen so Markus natürlich dann irgendwo im Dschungel da mal so eine Ayahuasca-Kur und so.
Ja, das eben. Ich überlege mir, also er wirkt immer sehr diszipliniert, achtet ja auch sehr auf seinen Körper offensichtlich und so weiter. Ja. Das spricht so ein bisschen dagegen. Allerdings habe ich auch schon Leute kennengelernt, die gesagt haben, sie leben straight edge und dann habe ich die im Club getroffen und die konnten den Unterkiefer nicht mehr bewegen. Also straight edge kann auch bedeuten, dass man ab und zu dann doch eskaliert und so sehr chemische Sachen konsumiert. So, das würde ich jetzt bei Richard vielleicht auch nicht so sehen. Also ich glaube,
obwohl ja beide doch so, wenn das so auf so einem Seminar ist, könnte ich mir vorstellen, dass die beide zusammen so an so einer Kröte lecken. Weißt du? So... Weißt du, irgendwo in der Wüste bei so einem Schamanen sitzen, sich da Geschichten erzählen und dann so zusammen
kommt Ali
so
Schwarze rein.
Kröten lecken. Und Gott, das will. Oh Mann, bis eben war es so ein romantisches Bild. Nehmen uns die Hörer übel. Das,
ach Quatsch, Krötenlecken ist so ein schönes Hobby.
Ja, oh Mann.
Ja. Was machst du in deiner Freizeit? 17% der Deutschen lecken gerne Kröten. 12% davon sind sogar mit ihr verheiratet.
Ich glaube, es ist Zeit, diese Hausmeisterfolge zu beschließen.
Gerne.
Wir bedanken uns bei allen, die uns jede Woche hören und schreiben. Schreibt bitte auf Spotify gerne. Schreibt mal wieder auf Apple. Also und bewertet mal auf Apple, wenn ihr das nicht gemacht habt. Weil da muss man einfach sagen, ja, es hören mehr Leute auch auf Spotify. Ist wirklich viel mehr geworden. Im Gegensatz zu früher. Also muss man sagen, mehr Menschen hören auf Spotify als auf Apple insgesamt Podcast. Aber bewertet einfach gerne überall. Schreibt uns gerne mal euer Haustier, euer Sendungswunsch für Lanz und Precht. Welche Drogen nehmt ihr? Welche Drogen seht ihr bei Richard und Markus? Welche Hunderassen würdet ihr denen zuordnen? Wir verarbeiten das Ganze dann spätestens in der nächsten Hausmeister-Folge und vielleicht hänge ich auch nochmal ein Lied hinten dran jetzt heute. Keine Ahnung. Worum soll es gehen?
Oh, wir müssen. Muss ich mir jetzt aussuchen, worum es geht? Oh Gott, das ist natürlich schwierig.
Ja.
Haben wir schon. Weiß ich nicht, irgendwie, was mit Friedrich Merz?
Nee, ich würde diese Drogenerfahrung von den beiden, würde ich da.
Ah!
Ja.
Der Lanz und Precht im Rausch?
Ja, mal gucken.
Welches Genre schwebt dir vor?
Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen.
Schon eigentlich Reggae, ne?
Ich lasse mich von der Muse küssen.
Lanz und Precht.
Ich lasse mich von einer Horde Musen küssen.
Ja, sind die das sollen nicht alle... Leck mal an der Kröte und dann hau mal einen raus. Bin gespannt.
So, und heute ist ja Donnerstag. Donnerstag kommt ja auch immer jetzt die Folge für Mutti raus. Das ist ja super.
Ach so, ja?
Ja, ja, genau. Die kommt ja dann immer montags und donnerstags. Das ist ja, haben wir ja geändert im Regieplan.
Haben wir jetzt geändert. Na gut, ja, im Regieplan. Ja. Du meinst, wegen den Abständen ist es besser.
Ja, ja, es wird mit den Abständen besser.
Das heißt, man kann jetzt Montag, Donnerstag für Mutti hören und hört dann Samstag Richard.
Genau, und die Hausmeisterfolge kommt auch wie immer donnerstags.
Aha.
Ja.
Parallel für Mutti. Ach, das geht dann wieder.
Das geht, ja, weil wir ja nur alle 2 Monate eine Hausmeisterfolge machen. Mein Gott. Jetzt ist aber auch Schluss. Jetzt geh du mal da raus, Kröten lecken.
Ja, ich gehe jetzt, ich fahre jetzt gleich nach, wenn ihr das hört, war ich schon in Ribnitz-Damgarten und in Rostock und bin jetzt dann in Greifswald.
Ach,
ich fahre also die letzte Verteidigungslinie, da gingen die Russen ab.
Ja.
Da spiele ich heute und dann bin ich, das können wir noch vielleicht kurz sagen, am 10. April spiele ich eine große Show in Düsseldorf im Savoy-Theater. Das wird sehr geil, das freue ich mich drauf.
Ach toll, das ist ein ehemaliges Kino, da war ich auch schon. Achte ja, drauf, wenn du gut das Saallicht an- und ausmachen lässt, was du ja machst zwischendurch, das dauert da bis zu einer Minute.
Aha. Ne? Na dann lasse ich es wohl aus.
Ja, nee, aber das ist ja Teil deiner Show, dass du ja ins Publikum guckst und dann... das Saallicht, um Saallicht bittest, das dauert dann immer so eine Minute, bis das hochgefahren ist. Ja?
Na, ich bin gespannt. Ja. Also es ist schon ganz gut verkauft, so, das wird voll da, da freue ich mich drauf.
Sehr gut. In diesem Sinne, lieber Ingmar, ich wünsche dir noch eine schöne Woche und
Dito.
Ganz viel Liebe und Licht für Hubert.
Ja.
So.
Tschüssi.
Tschüss.
Ja, Markus und Richard, die gingen hinaus, suchten Antworten weit weg von zu Haus in der Wüste, unterm Sternenzelt so klar. 2 Freunde auf Reisen, die Weisheit ganz nah. Heiße Sonne brennt heiß auf den Sand, 2 Männer wandern Hand in Hand. Ein Retreat sollte sein, so spirituell. Doch was passierte, kam recht schnell. Am Abend fanden sie die Kröte im Sand, ein grünes Wesen, das Glück versprach im Land. Sie hörten Legenden geheimnisvoll erzählt. Wer an Kröten leckt, der lebt, was ihm fehlt. Oh, Markus und Richard, ja, das war ihr Plan. Lecken an der Kröte, um Sinn zu erfahren. Bilder kreisen, Sternenmeer so weit. Markus spürt das Leben, Richard Ewigkeit. Sie schweben auf Wolken, fühlen sich frei. Fragen des Lebens ziehen vorbei. Markus spricht, Bruder, ich seh klar. Liebe und Frieden, ja alles ist da. Richard antwortet, ja Mann, genau so. Die Antwort liegt in uns, ich fühl mich froh. Lachen, Visionen ganz bunt, Krötenzauber macht Herz und Seele gesund, mit Liebe gefüllt, Erkenntnis so klar, in Markus und Richard, das Leben wunderbar. Als der Morgen kommt, erwachen sie leicht, die Wüste hat ihnen die Wahrheit gezeigt, keine Antworten, die draußen man findet, sondern tief im Herzen, getragen vom Wind. Sie danken der Kröte, verneigen sich tief, eine magische Nacht, die sie zu sich rief, zurück in die Stadt, doch verändert nun klar, die Krötenweisheit für immer wahr. Sinn zu erfahren. Wüstenwind weht, Weisheit zieht ein. Im Rausch des Lebens kann jeder glücklich sein. Oh, Reggae in der Wüste, Markus und Richard, auf der Suche nach Sinn, ja, die Weisheit tief drinnen.
Richard, wo erreiche ich dich? ist eine Produktion der Ponywurst Productions und Mommel Productions. Redaktion Ingmar Stadelmann und Andreas Loff. Produktion und Schnitt Sophia Albers.
Stimme der Gelassenheit und wunderbare Sprecherin der Kategorien Franziska Weiß.